Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts Reden wir drüber. Hier sprechen wir mit Expertinnen über Themen der Frauenberatung in Wunsdorf in Niedersachsen. Das sind Themen, die in der Öffentlichkeit oft wenig stattfinden. Ich bin Marie und werde das Gespräch heute moderieren und mir gegenüber sitzen drei Expertinnen. Wollt euch einmal kurz mit Namen und vielleicht auch kurz mit eurer Funktion hier in der Beratung vorstellen.
Hallo, mein Name ist Svenja. Ich bin seit Januar diesen Jahres hier in der Frauenberatungsstelle Wunsdorf und ich bin zuständig für die Frauenberatung, hauptsächlich Themen wie häusliche Gewalt, Trennung, Scheidung oder Lebenskrisen. Genau. Ja, und dann gebe ich ab an meine Kollegin.
Ja, hallo, ich bin Sonja, Psychologin und Erziehungswissenschaftlerin. Ich bin die erste Vorsitzende des Vereins Frauen für Frauen. Der Verein ist der Träger unserer Beratungsstelle. Also meine Aufgabe hier im Verein ist eher eine Beratende und ich springe ein, wenn die Kolleginnen krank sind. Ich war von Anfang an dabei und ja, mache jetzt nur noch ein ganz klein bisschen. Dann gebe ich weiter an.
Hallo, ich heiße Svetlana. Ich bin auch in der Beratungsstelle, so wie Svenja, tätig. Ich bin hier seit 2012, glaube ich. Ich bin für verschiedene Beratungen zuständig, unter anderem Beratungen zu häuslicher Gewalt, Trennung, Scheidung, Krisenintervention. Ich mache auch zusätzlich psychosoziale Beratungen, außerdem Beratungen rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt und auch Konfliktberatungen. Heute wollen wir über das Thema toxische Beziehung sprechen. Und da würde ich gerne mit der Frage einsteigen. Toxische Beziehung ist ein Begriff, der wird super häufig verwendet, schon fast inflationär. Was bedeutet der denn eigentlich aus fachlicher Sicht?
Ja, toxische Beziehung nennen wir Beziehungen, die die Menschen krank machen. Und da kann man nicht unbedingt sagen, der eine oder ist der andere. Der andere ist schuld, sondern es ist einfach eine Kombination zweier Charaktere, die einfach ja, sich im Schlechten ergänzen.
Gut, dann direkt die Anschlussfrage. Woran erkenne ich denn den Unterschied zwischen, ich sag mal, einem normalen Konflikt? Weil eine Beziehung ist ja selten wirklich nur sailing in smooth water, sondern es gibt ja natürlich immer mal wieder Konflikte. Und einer wirklich ungesunden Dynamik, die schon recht doch was jetzt zählt, geht.
Also für mich ist immer ganz wichtig, dass man auch so auf sein Bauchgefühl dabei hört. Also man kann natürlich sagen, es gibt gewisse Zeichen, wo man schon merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Jetzt im Bereich, wenn ich eine Beratung gebe, lasse ich die Frauen erstmal erzählen. Da sammelt man ja schon so ein paar Fakten und Daten und jetzt irgendwie Themen dazu. Und mir ist es aber eher wichtig, dass jemand rausfindet, was denn für ihn eine Beziehung, eine gesunde, gute Beziehung sein soll. Und das einfach so ein paar Begriffe sammeln. Und da findet die Person tatsächlich selbst schon raus, was ist denn die Beziehung, die ich gerade führe, gesund und tut sie mir gut oder nicht? Das sind für mich immer die wichtigsten Themen. Tut mir das gerade gut, was ich lebe? Und die meisten, die hier sitzen, merken ja, da ist irgendwie was, was mir gerade nicht gut tut.
Also wie Svenja sagte, ja, das ist, Sonja auch sagte, das ist ja keine gesunde Beziehung. Das ist eine Beziehung, die auf Dauer einen wirklich also schädlich ist und krank einen macht. Und was die Konflikte angeht in der solchen toxischen Beziehungen, die verlaufen ja ganz anders. Also normalerweise Gehirnkonflikte, normale Beziehungen, sie haben aber ganz anderes quasi da Ziel, und zwar eigene Entwicklung. Dass man nach dem Konflikt quasi zu einer Lösung kommt, gemeinsam, das wissen, dass man gemeinsam kommt zu einer Lösung in einem gesunden Konflikt und das bringt einen weiter. Das passiert ja eben in toxischen Beziehungen nicht. Die Konflikte kommen nicht zur Entwicklung, die enden immer, dass quasi die Person, von der diese Toxizität ausgeht, immer Recht hat. Es geht um die Kontrolle, um Macht. Und am Ende so einer Beziehung gibt ja keine quasi effektive Lösung. Und das landet quasi in Eskalation und bringt zu nichts. Und das ist der Unterschied zu der gesunden Konfliktentwicklung. Weil beide daraus was tragen und in die Beziehung was Positives mit reinnehmen. Also die Konflikte sollen ja uns ja quasi weiterbringen und entwickeln und nicht weiter runter machen und eben nochmal wieder so eine toxische Beziehung ist, dass es einfach der eine noch am Ende gar nicht mehr weiß und an sich zweifelt nach so einem eskalierenden Konflikt.
Also ist das Ungesunde daran, dass das keine Zweisamkeit und Zusammenarbeiten ist, sondern dass einer, also dass gegeneinander gearbeitet wird.
Ja, würde ich auch sagen, dass derjenige, der ganz oft auch narzisstisch ist in der Beziehung, dann sozusagen am Ende quasi ja das erreicht, was er möchte, den anderen runterzumachen.
Was er auch braucht, ne? Was genau, um den Selbstwert zu erhöhen. Ja.
Man könnte also sagen, in den Konflikten toxischer Beziehung geht es letztendlich gar nicht um irgendwas inhaltlich, machen wir dies oder jenes, machen wir das so oder so, sondern es geht wirklich darum, auf der Beziehungsebene einander zu bekämpfen.
Ja, das ist quasi eine Schlacht, also wo am Ende nur eine gewinnt, ja, und der andere trägt ja eigentlich nichts Positives, ja, daraus.
Gekennzeichnet sind so eine Konflikte eben auch immer mit Aussagen unter der Gürtellinie. Also die Menschen begegnen sich dann nicht mehr auf Augenhöhe und respektvoll, sondern immer abwertend, beleidigend.
Also dass der andere auch nicht als Partner gesehen wird, sondern jemand, den man braucht, um seinen eigenen Wert zu erhöhen, und das ist dann über Erniedrigen.
Ja, das ist ja eigentlich so ein Mechanismus, der eine wertet sich ja auf durch die Entwertung des anderen, so eine Dynamik hier. Und diese Konflikte bringen ja keine Veränderungen, die einfach enden in so eine eskalierende Spirale, wo am Ende einfach nur noch nichts Positives dabei rauskommt. Ja. Und derjenige, der ja in dieser Beziehung ja leidet, immer noch mehr an sich zweifelt. Er zweifelt an dem langsam dann an alles, was er macht. Und das Schlimmste, was der Narzisst in der toxischen Beziehung erreichen könnte, dass der andere Part denkt, ja, ich verliere meine eigene Identität. Ich bin nicht mehr ich. Das ist das Schädlichste. Und das ist ja das Vergiftende in dieser Beziehung.
Mhm. Und die Frauen, die ja dann zu euch in die Beratung kommen, die haben ja da schon realisiert, okay, hier die Beziehung, das funktioniert nicht, hier ist auf jeden Fall was, denn so kann ich nicht weitermachen. Da fragen sich ja auch viele, warum bleibt man denn dann überhaupt in so einer Beziehung?
Sehr schwieriges Thema, ja. Sehr schwierig. Ich meine, das Gute, die haben schon realisiert, dass was nicht stimmt. Manche wissen aber noch nicht, wie toxisch das ist. Also manche sagen, schwierige Beziehung, aber toxische Beziehung ist nicht nur schwierig, sie ist schädigend, ja. Und es gibt natürlich ganz viel, Punkte, die sie schon verbinden, ja. Das ist ja, es gibt ja die ganzen faktischen Punkte. Man ist ja verheiratet zum Beispiel. Man ist durch die Kinder verbunden, Haus, oder manche sind so abhängig von dem Partner, dass sie gar nicht so einfach gehen können. Aber auf der anderen Seite gibt es sowas wie Trauma-Bonding, ja. Das ist dann sehr schwierig zu verlassen, weil es sind wie Schmerz und Nähe sind nebeneinander.
Kannst du Trauma-Bonding nochmal erklären, was ist das?
Das geht in die Richtung, dass toxische Beziehungen eigentlich die festesten Beziehungen sind. Also erstmal, wir gehen ja oft Leute, also Frauen, die das schon von ihren Eltern, von ihrem Vater kennen, und deshalb das für normal halten, wie der Partner ist, die gehen ja in diese Beziehung rein. Und dann ist ja tatsächlich das so, erstens, wenn sie nicht früh genug gehen, wird das Aussteigen immer schwieriger, weil es entsteht eine körperliche Abhängigkeit, die man auch stofflich im Körper nachweisen kann. Das heißt, dieses Auf und Ab in dieser Beziehung oder die
Sucht, ja. Es ist durch die Belohnung, es ist ja, genau. Entsteht ja so ein Mechanismus, der bei Sucht entsteht, ja. Also das ist ja körperliche Abhängigkeit, aber auch emotional. Und das ist ja Schmerz, Bindung durch Schmerz auch gemeinsam existieren. Und das ist ja das Schwierige, ja.
Also einfach gesagt, die Versöhnung ist immer so schön und setzt so viele Glücksgefühle frei, dass das
ist ja so wie bei den Menschen. Es wird belohnt zum Beispiel. er bringt wieder Blumen oder es gibt eine heiße Nacht und dann denkt man, oh, das funktioniert und das könnte. Und jedes Mal hofft man, dass es wieder so ein Moment kommt. Und dann kommt er wieder, das eskaliert und mit Schmerz oder auch immer. Und das ist immer so ein Wechseln, ja.
Und das, was Sonja ja meint, ist, wenn man das schon früh auch in der Kindheit erlebt hat, im Elternhaus oder irgendwo anders, also wie wir gelernt haben, wie Beziehungen funktionieren, daran sind wir ja gewöhnt, dass auch wirklich diese körperlichen Symptome hochkommen, dass wir anders Liebe und Wertschätzung und Beziehung gar nicht kennen. Für die Menschen ist es dann normal, dass man hochsteigt und wieder runterfällt. Dass es Sicherheit gar nicht gegeben hat und dass sich Sicherheit eher anfühlt wie Langeweile. Hier stimmt irgendwas.
Ja, genau. Ja. Also das Elternhaus ist quasi ein Faktor, der das begünstigen kann, sage ich jetzt mal, dass ich vielleicht in einer toxischen Beziehung auch bleibe. Gibt es da noch weitere Faktoren, die das vielleicht begünstigen?
Na, das, was Sven ja gerade meinte, die Frauen glauben, das ist die große Liebe. Also sehr oft habe ich das Gefühl, es sind genau die gleichen Frauen, die hierher kommen. Die haben alle den gleichen Mann. Der endlich so toll ist und den sie sich immer gewünscht haben und wo das Herz gleich aufging und man fühlte sich sofort verstanden und verbunden. Und das ist dann Liebe. Das, was Svenja meinte, wenn etwas so friedlich ist und ruhig, das kann keine Liebe sein in den Augen der Frauen. Es muss richtig brennen, wie bei Romeo und Julia. Und dann denken sie, das ist Liebe. Und das ist, wäre eigentlich eher das Gegenteil, wenn man merkt, dass man so furchtbar aufgeregt ist im Angesicht eines Mannes, dann ist das eigentlich ein Warnsignal.
Ja.
Und es wird uns aber auch, also so als Faktor ist ja auch, wie, was die Gesellschaft uns mitteilt. Also ich muss dann so Disney-Filme und sowas denken, so, das muss ja alles aufregend sein. Ich muss ja total aufgeregt sein, dann bin ich verliebt. Genau, dabei ist Liebe ja eigentlich Sicherheit und Ruhe. Genau, richtig. Aber es wird uns so beigebracht durch die Gesellschaft und Frauen müssen sich auch noch anpassen. Also es ist ja wirklich, dass durch die Erziehung, Sozialisation, durch ja, Medien, also das sind ja auch Faktoren, die dazu führen, nicht nur das Elternhaus.
Plus die Neurologie. Es ist ja tatsächlich so, dass man Forschung gemacht hat. Man hat Mann und Frau in eine Situation gebracht, die ganz aufregend war. Die mussten über eine Hängebrücke, über ein tiefes Tal laufen. Und die haben sich dann ineinander verliebt. Und das war die Prognose, dass die beiden, die sich eigentlich vorher nicht kannten, sich ineinander verlieben wegen der Aufregung, die sie empfinden. Dabei waren die ja gar nicht wegen einander aufgeregt, sondern wegen der Aufgabe, diese Hängebrücke zu überqueren. Und das fand ich ein ganz spannendes Forschungsfeld.
Was macht Großfeldstoffe ausgeschüttet? Die haben da mitgeholfen und ist die Liebe an sich. Also können das auch einfach so gemeinsame Erlebnisse sein, die dann irgendwie aufregend waren, die dann einen auch nochmal zusätzlich. Ja, drunten. Das, was diese Bindung ja so macht, weil ich hatte jetzt vor einigen Wochen eine Klientin und die erzählte, wir haben uns so stürmisch verliebt. Das ist ja so, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Und diese Phase ging etwas länger. Der hat sie mit allem möglichen überschüttet, Blumen, Reisen und Liebe versprochen, auf den Händen getragen. Und dann kommt so ein Cut und so eine krasse Wende. Und sie denkt, aber ich kann doch sowas nicht vergessen. Das war so einmalig. Und das ist, was natürlich diese Bindung so stark macht, weil jedes Mal hofft man, diese Momente können wir aber immer wieder erleben, weil sie fühlten sich so unheimlich schön an. Ja. Und deswegen können sie ja nicht einfach so gehen, weil jedes Mal ist eine Hoffnung, ich schaffe das mit ihm, das nochmal zu erleben, ja, so was Schönes.
Ja, und er kann das und es muss irgendwie an mir liegen. Ich habe was falsch gemacht, dass er plötzlich das eingestellt hat. Also strenge ich mich jetzt richtig doll an, dass das zurückkommt.
Und da kommt zu dieser quasi Schuldumdrehung. Und das ist ja wirklich, das ist schon wirklich ganz toxisch, weil derjenige dann zweifelt dann am Ende an sich. Also tue ich vielleicht was in dieser Beziehung, also was Falsches, dass er so reagiert, wie er reagiert. Und das ist ja das, was Schlimme, dass am Ende quasi zu dieser Gaslighting kommt, wo es einfach die eigene Wahrnehmung so verzerrt wird, dass man einfach gar nicht mehr weiß, wie bin ich? Also ich bin eigentlich ganz anders mit ihm und überhaupt, wer bin ich ja?
Jetzt muss ich dich natürlich auch noch bitten, Gaslighting.
Ja, Gaslighting ist ja eine Art Manipulation, was sehr subtil auch quasi erfolgt. Das ist ja zum Beispiel in toxischen Beziehungen gibt es ja die Sachen, die offensichtlich sind. Drohungen, Beleidigungen, das ist einfach offensichtlich. Aber das ist ja so, Gaslighting ist was Subtiles, ja. Der dreht quasi den Spiel so um, dass du dich dann irgendwie schuldig fühlst oder irgendwie deine Wahrnehmung so verzerrt ist, dann eigentlich, du bist derjenige, der das nicht richtig machst. Du bist derjenige und nicht er, ja. Und das so, das erscheint ja wirklich nicht offensichtlich, sondern subtil und systematisch, dass einer wirklich damit quasi so vergiftet wird, dass er an sich zweifelt und seine quasi Wahrnehmung und seine Identität und aber so seine Weltanschauung letztendlich fast verändert wird, ja.
Und das geht dann mit so einfachen Sachen wie, das habe ich nicht gesagt, das hast du falsch verstanden, nee, das habe ich dir niemals versprochen. Und die Frau überlegt dann, hä? Habe ich mir das eingebildet? Und das vernebelt.
Das ist ja quasi diese Gaslighting, dass es wirklich so von der Ecke kommt, ja, nicht direkt.
Und wenn man es dann noch im Freundeskreis oder so teilt und der Partner ist da aber so hoch angesehen, weil hinter verschlossenen Türen passieren ja andere Dinge als in der Öffentlichkeit, dann sollte sich die Frau mal im Freundesbekanntenkreis dann irgendwie ja, öffnen, dann kommt natürlich, hä, das, so kenne ich den aber gar nicht, der ist doch total lieb und nett. Und dann verstärkt sich ja das Gefühl noch mehr, dieses Ich muss ja dann irgendwie komisch sein. Also ich trage ja Schuld daran, dass das so komisch läuft. Vielleicht stelle ich mich nur an. Also dann kommen ja diese Gefühle und Gedanken hoch. Und ja, Gedanken führen ja auch zu Emotionen und das führt wiederum zu Verhalten. Also das gehört ja alles zusammen. Also dass wie so ein Teufelskreis entsteht und man immer mehr da verstrickt ist. Und deswegen, also toxisch passt ja schon ganz gut, weil so das Gift immer so Stückchen für Stückchen so eingeflößt wird. Also man stirbt nicht sofort, genau, aber immer so ein Stückchen mehr. Ja.
Wenn das sofort so wäre, wäre ja wahrscheinlich auch keiner wirklich in einer toxischen Beziehung. Man würde sich von vornherein ja denken, okay, nicht mit mir, aber ja klar, dass das so subtil abläuft.
Das ist wie mit dem Bild der Frosch im Wasser, ne? Wenn das Wasser heiß wäre, wird er sofort wieder rausspringen. Aber wenn man so langsam die Flamme erhöht, dann bleibt er drin und verpasst möglicherweise den Absprung.
Das vergeht so viel Zeit. Und in der Zeit passieren auch diese schönen Momente, wo sie sich wieder zusammenkommen, Personen, da entsteht was wieder. Ja, wieder hat er sich an sie angenähert, wieder die Liebe versprochen, wieder tollen Urlaub zusammen gemacht. Und je länger die Beziehung besteht, desto mehr gibt es von denen schöne Momente. Aber das ist immer Achterbahn, weil es kommt immer wieder abwechselnd in diesen Phasen, wo es eben um die Kontrolle geht, um die Erniedrigung geht oder Macht oder wie auch immer, ja, um Schmerz. Und nach außen sind diese toxischen Menschen ganz anders. Deswegen ist das für die Frau sehr schwierig, ja, weil die anderen sagen, ach, vielleicht doch an so ein charmanter Tolle oder sie ist eine charmante Tolle, dass man kennt ja denjenigen gar nicht so, wie deine Beziehung ist.
Wo setzt dann eine Beratung an? Also ich komme zu euch und sage, okay, ich, so und so sieht's aus, ich habe das Gefühl, diese Beziehung tut mir nicht gut, aber ne, wie ihr auch schon gesagt habt, aus den und den Gründen, aus diesen Abhängigkeiten kann ich da halt irgendwie nicht raus. Wo setzt ihr dann an? Wie helft ihr da konkret?
Also als erstes helfen wir allein dadurch, dass wir zuhören, die Frau ernst nehmen und ihr Glauben schenken. Und dann sozusagen ein empathisches Gegenüber zu sein, erstmal mitzuschwingen. Dass sie jemanden hat, wo sie sich öffnen kann und das Gefühl hat, es ist in Ordnung, alles, was sie sagt, ist in Ordnung.
Na, man kann da auch was auch öfters machen, so ein psychoedukativ arbeiten, dass man ein bisschen erzählt, was ist da passiert, wie sind die Dynamiken, was gerade da abläuft, dass die versteht diese Prozesse und Abläufe, weil sie den Frauen gar nicht bewusst sind. Ja.
Interessant finde ich immer, wenn ich auf das, was die Frau erzählt, reagiere, also wirklich für die Frau sichtbar, dass ich Erstaunen zeige, Empörung, wenn etwas empörend ist, weil die Frau dann an meinem Gesicht sieht, oh ja, ich bin nicht alleine, dass mich das empört hat. Die Beraterin empört das auch. Ne? Also das ist auch eine aktive Empathie, würde ich sagen. Ne?
wenn ich jetzt also als Freundin, als Angehörige, als Elternteil, was auch immer, das mitbekomme, dass eine Freundin da mutmaßlich, also ich will jetzt auch niemanden, weil er kann da jetzt wirklich die Beziehungsdynamiken von außen wirklich durchdringen, aber wo ich mir denke, okay, das, was sie mir erzählt, das scheint mir toxisch zu sein, wäre das also auf der richtige Weg zu sagen, okay, ich höre erstmal zu und spiegel ihr wieder, wie dieses Verhalten auf mich wirkt? Oder wie kann ich da noch konkret helfen oder unterstützen?
Ja, das Erste, was du gesagt hast. Und das Zweite wäre eben, die Frau zu unterstützen, zu spüren. Was sind denn deine Bedürfnisse? Wie werden die in dieser Beziehung beachtet? Was fühlst du? Bist du bei dir? Wie ist dein Selbstwertgefühl? Also die Frau, wenn sie schon so zersplittert ist, wie Lana das so erzählt hat, was da so alles passiert ist, man die Frau erstmal wieder zusammenflickt.
Vor allem, dass der dann auch spürt und weiß, was ist meins und was ist nicht meins, weil das ist schon so verstrickt mit den Dingen, die er ihr oder sie eingeredet hat. Also, dass man dann erstmal sortieren muss. Also, was ist meins, kommt von außen und vor allem, wo sind meine Bedürfnisse, ja. Und dann begeht man sich natürlich sehr eine der wichtigsten Schritte dann abzugrenzen. Der Weg ist natürlich lange, ja. Ja, weil das fängt mit Sortieren und dann Abgrenzen und dann natürlich geht um die Bestärkung, dass man eigenes Selbstgefühl so bestärkt, dass man Kraft hat, da rauszukommen, ja. Und manchmal ist es halt so, dass man, ja, wenn man das natürlich schafft, schwierig ist gleich, dass man einfach sagt, ja, okay, run away, weil da gibt es ja keine Lösung für diese Beziehung, einfach nur weglaufen, ja. Was natürlich schwierig ist, durch viele Bindungen, die da sind. Aber dafür sind wir ja da, um die Frauen zu bestärken und zu begleiten, da rauszukommen. Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen. Also das Outcome, das gewünschte Outcome oder auch das, wie es dann wirklich ist, ist dann immer die Trennung.
Nein. Das Ergebnis einer Beratung ist, dass wir der Frau helfen, herauszufinden, was sie möchte. Also wir haben von außen gar kein Ziel. Sie ist ja die Fachfrau für ihr eigenes Leben. Sie kennt sich auf jeden Fall besser, als ich sie kenne, und den Mann kennt sie auch besser und die Beziehung auch. Also wir helfen ihr, über sich nachzudenken, sich ernst zu nehmen, Gefühle ernst zu nehmen, Bedürfnisse wahrzunehmen und Standpunkt, eine Haltung zu bekommen in ihrem Leben und dann auch in dieser Beziehung. Also wir verfolgen keinerlei Ziele. Auch wenn wir vielleicht im Kopf denken, das wäre vielleicht besser, wenn die Frau die Hände, die Beine in die Hand nehmen.
Genau, ich meinte natürlich nicht dabei, dass wir eine Lösung aufzwingen. Wir begleiten sie dahin, dass sie ihre Lösung selber entwickelt, ja. Aber es gibt ja Situationen, wo es die quasi aus der Beziehung wirklich auszurennen, die Lösung ist, aber da muss sie darauf selber kommen und wir haben natürlich keinerlei Einfluss darauf und wir drängen zu nichts und sonst was, sondern wir geben einfach Hilfe zur Selbsthilfe und begleiten sie dabei, dass man nicht. Also das ist vielleicht nicht so, dass es ein bisschen falsch verstanden wurde, dass wir irgendwelche Lösungen quasi auf den Teller servieren. Ja.
Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist so in dem Beratungsgespräch, also alles, was ihr gesagt hattet, dass einfach die Frau wieder Vertrauen in sich selbst findet. Also genau, weil das ist ja durch dieses jahrelang oder wie auch immer in dieser Beziehung völlig, man hat ja sozusagen seine Identität verloren und vertraut sich ja selbst gar nicht mehr, seinen Gefühlen, was du ja auch gesagt hast, Sonja, und da irgendwie ja wieder in die Selbstbestimmtheit zu kommen. Und ich glaube, wichtig finde ich immer in Beratungsgesprächen zu finden, welche Ressourcen sind gerade vorhanden, dass man sich darauf wieder konzentriert. Auch tatsächlich so Themen wie Selbstfürsorge, also wirklich einfach wieder eine Verbindung zu sich selbst zu finden. Ja.
Interessant ist natürlich auch in Beratung, dass wir selber uns der Dynamik bewusst sind. Also da kommen Frauen, die vielleicht jahrelang manipuliert worden sind und möglicherweise in ihrem Charakter auch irgendwas ausstrahlen, dass man gewillt ist, sie wieder zu manipulieren. Also die wollen Hilfe, die sagen, machen Sie, dass das besser wird. Und wir müssen dem widerstehen. Also wir dürfen nicht selber durch zum Täter werden, weil sie sozusagen das Opfer gelernt hat zu sein. Und dass diese Dynamik wird sich in einer Therapie, wir machen ja jetzt nur Beratung, aber das würde sich da widerspiegeln. Und das kann hier auch passieren. Also deshalb, sie muss auf die Lösung kommen und wir sind, was Ziele betrifft, abstinent, außer dass wir natürlich wollen, dass die Frau zu sich findet und so weiter, was wir gesagt haben. Also es ist gefährlich für uns, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir der Frau nicht auch in irgendeiner Form was antun durch Manipulation.
Also ihr gebt quasi nur die richtigen Impulse, einen Bumm zu hinterfragen, aber die Arbeit am Ende des Tages oder die Realisation muss dann bei der Klientin selber stattfinden.
Das ist so.
Ist in der Therapie ja auch so, du arbeitest selbst an dir und nicht, dass der Therapeut dir jetzt, keine Ahnung, den Heiligen Gral in die Hand gibt und jetzt bist du geheilt. Nein, du arbeitest selbst an dir, genau. Und es ist letztendlich ja auch eine Entscheidung, möchte ich was ändern? Möchte ich heilen und gesunden? Das ist, ja. Und dann kann es auch passieren, dass man hier eine Beratung hat und die Person, die Frau hat sich entschieden, nein, ich bleibe so in diesem System drin. Und das ist natürlich schwer als beratende Person, aber ja.
Gibt es dann auch Frauen, die die Beratung wahrnehmen, vielleicht auch erstmal weggehen im Sinne von, nee, okay, es ist, verbleibe so, aber dann vielleicht auch nochmal zum anderen Zeitpunkt mal wiederkommen und sagen, okay, ich habe jetzt mehr in mich selbst reingehört und festgestellt, okay, vielleicht brauche ich halt auch noch mehr Unterstützung und Impulse von außen.
Das gibt es. Es gibt auch eine Frau zum Beispiel, die war vor Jahren da und die hatte Gründe, ihren Mann nicht zu verlassen. Die Kinder waren klein. Das war ihr wichtig, dass das weitergeht, was auch zu hinterfragen ist. Sie haben zusammen ein Haus gehabt. Sie war einfach noch nicht selber so weit. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, sagen wir mal 6. Und jetzt ist sie wieder da und jetzt ist sie bereit und hat alles geändert. Sie brauchte den richtigen Zeitpunkt und vermutlich auch eher die Arbeit an sich selber im Hintergrund. Die hat sie ja weitergemacht. Wir haben aber auch lustige Beratungen. Da kam eine Frau, die hat gesagt, ja, mein Mann hat mir bei der Ehe versprochen, dass ich nie mehr arbeiten muss. Und wenn ich mich jetzt scheiden lasse, muss er sich denn an das Versprechen halten? Also sowas gibt es auch.
Da muss man dann enttäuschen.
Ja, genau.
Ja, aber die Zeit muss reif sein sozusagen. Und dann manchmal vergehen Jahre, bis dann so weit ist. Und das ist auch in Ordnung so. Mhm. Ich weiß nicht ganz, wie ich es formulieren soll. Was würdet ihr einer Person raten, die zu euch kommt und euch diese Beziehung spiegelt und die sich dessen auch bewusst ist, von wegen, es ist toxisch und ich fühle mich da nicht wohl und ich kann da nicht so sein, wie ich eigentlich bin. Aber es ist wirklich nicht möglich im Sinne von, ich bin so finanziell abhängig, ich bin selber nicht berufstätig, das Haus gehört meinem Mann und so weiter und so fort oder meinem Partner, meiner Partnerin. Was redet man so einer Person?
Wie gesagt, wir raten ja nichts. Wir geben ja keine Lösungsvorschläge oder Impulse.
Also ich würde ihr da raten, sich zum Beispiel zu informieren. Ist es wirklich so, dass sie völlig finanziell schlecht dasteht, wenn sie sich vom Mann trennt? Ja, also im Hinterkopf denke ich, ist es so eine Scheinbegründung oder eine Begründung in der großen Angst? Dann sagt man, dann geh doch erstmal zur Anwältin. Was steht dir denn zu? Oder überleg mal, vielleicht kann man auch von Grundsicherung eine Weile leben. Das bringt einen nicht um. Und dann zu sagen, legen Sie das mal auf so eine Waagschale. Sind Sie bereit, ja, Ihr Leben oder Ihr Sein für diese Dinge, die du aufgezählt hast, aufzugeben? Also schon Informationen sammeln. Und das, was wir schon wissen, können wir ihr auch schon sagen. Ja. Tiefer als in die Grundsicherung können wir nicht fallen. Gerade wenn Kinder da sind, unser Staat unterstützt Frauen mit Kindern.
Ja, das heißt, sowieso eine Sache, also wir empfehlen diese Informationen sich anzueignen, weil das gibt einem wirklich auch ein Stück Kontrolle und Übersicht, dass ich bin nicht so ohnmächtig, ich kann auch was bewirken. Das ist das Gefühl Selbstwirksamkeit. Ich hatte zum Beispiel eine Frau, die schon seit einem Jahr kommt und das ist die Trennung geholfen. Sie hat das Ende der Trennung gemerkt, wie abhängig von ihm war, weil sie immer einfach auf sich auf ihn verlassen hat. Ach, der regelt das mit dem Haus, das Ganze, was er so Versicherung angeht. Sie hat sich gar nicht da mal also vertieft und reingeschaut. Und wo sie dann angefangen hat, selber das zu lernen, diese Informationen sich einzuhören, hat sie nicht mehr sich so ohnmächtig und so hilflos gefühlt, sondern auch, ich kann das ja auch selber lassen. Und dann hat sie natürlich ganz viel an Selbstbewusstsein gewonnen und diese Wissen und Information, das hat sie viel weitergebracht. Also diese Abhängigkeit, die sie hatte, dann Stück für Stück wirklich hat sie auch gegeben und war so stolz danach auf sich, dass sie jetzt selber alles machen, schaffen kann, was er früher gemacht hat. Deswegen Informationen sich zu holen, das ist wirklich sehr wichtig, ja. Das ist eine Empfehlung von uns auf jeden Fall.
Also, dass man Selbstwirksamkeit ja auch schon in anderen Situationen sucht. Es muss ja nicht dieses große Ziel sein, ich ziehe jetzt sofort aus, sondern dass man das in alltäglichen Dingen auch schon wieder findet. Also wenn, mir fällt jetzt nichts Konkretes ein als Beispiel, aber man kann ja schon, ich hatte hier eine, die gesagt hat, ich habe noch nie die Steuer gemacht. Und dann einfach, da habe ich gesagt, ach, machen Sie doch einfach eine App oder über Elster und fangen Sie einfach an. Und dann, das ist ja schon der erste Schritt in die Selbstwirksamkeit und dass man dann merkt, ich kann ja eigentlich viel mehr machen. Also dass man in Gebieten anfängt, die vielleicht gar nichts mit der Partnerschaft zu tun haben, aber dadurch einfach so viel Selbstwert, Selbstvertrauen wiederfindet. Also das ist dann so ein, es läuft dann von alleine irgendwie, also Schritt für Schritt.
Das ist ein Stück, wie gesagt, eigene Entwicklung. Ich wachse, ich merke, dass ich jetzt nicht so wie früher in der Beziehung war, wo ich so viel eigentlich Dinge auch nicht wusste. Das ist, und man stolz dann auf, wenn es man stolz.
Und das ist dann auch der Erfolg, wenn man dann als Beraterin mit einem Ding hat, die man gerade ermächtigt, irgendwie selbstwirksam zu sein. Ja. Was würde ich euch allgemein im gesellschaftlichen Umgang mit diesem Thema wünschen?
Dass nicht verurteilt wird. Also so, man neigt ja auch viel dazu, einen Schuldigen zu suchen. Und einer ist der Böse und der andere nicht. Also für mich ist es wichtig zu wissen, da gehören zwei Personen dazu. Ja, und man hat seine Gedanken dazu. Also auch wir in der Beratung. Also wir sind ja auch nur Menschen. Aber wirklich nicht in die Verurteilung oder überhaupt in die Beurteilung zu gehen, sondern erstmal Dinge anzunehmen und auch zu sagen, es hat jeder hat seine Gründe und es kann jedem passieren. Also, ja.
Wenn man sich in den sozialen Medien herumtreibt, dann liest man und hört man, dass alle sich beklagen, dass die anderen alle so böse sind, so toxisch und so narzisstisch. Alle sind nur noch Opfer und das kann gar nicht sein. Und in der Frauenberatung kommen ja auch Frauen, die zum Beispiel narzisstisch sind und die das von ihrem Partner dann behaupten. Und dann muss man ganz, ganz vorsichtig auch mit den Frauen umgehen. Ich sage natürlich nicht, sie sind doch genauso narzisstisch, sondern ich glaube nämlich auch, dieses Narzissten-Bashing, was jetzt gerade passiert, das geht mir auch zu weit, weil ja. Narzissten sind meistens sehr schwer gekränkte, vernachlässigte Menschen, die um ihr seelisches Überleben kämpfen. Und dazu brauchen sie ein Gegenüber, an dem sie sich in irgendeiner Form abarbeiten, was für das Gegenüber richtig toxisch ist, aber vom Narzissten gar nicht so gemeint ist, weil der das oft gar nicht begreift, was er da tut. Er ist so in seiner Not, dass er nicht merkt, oder sie, dass sie dem Gegenüber so viel Schaden antut. Also das ist toll, dass wir das auch beide gerade so sehen.
Ja.
Das finde ich nämlich zu einseitig und zu oberflächlich. Und in diese Tröte will ich nicht mitblasen.
Schwarz-weiß,
ja. Ja, genau. Und das ist ja schon ungesund schlechthin.
Ja. Und dem Alterlingchen, das wird einfach zu viel mit diesen Begrifflichkeiten so gespielt, ohne genau zu wissen, was das bedeutet. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass in den letzten Jahren jede Zweite kommt und über Narzissmus und Narziss spricht, ohne das genau zu wissen, was das genau ist.
Und es aber als Kampfbegriff nutzt.
Ja?
Wenn der einfach narzisstisch ist, dann bin ich fein raus. Der soll
genau, und so nehmen sie natürlich dann sich raus aus dem Spiel. Und wir sehen natürlich nur diesen Moment, dieses Segment, was die Frauen erzählt. Ja, wir müssen aber auch kritisch ein bisschen das Ganze betrachten. Ja? Und in den Social-Media-Plattformen ist es auch die toxische Beziehung, also heutzutage sowieso so ein Modewort quasi geworden. Also wenn ich so denke, vor 10 Jahren, 15 Jahren gab es das Wort gar nicht. Ja. Das wird dann auch viel zu oft benutzt. Nicht jede Beziehung ist toxisch. Es gibt schwierige Beziehungen, die durchaus auch Entwicklung haben und dann am Ende quasi zum Happy End kommen. Das muss man aber von der toxisch unterscheiden. Meiste spielen in diesen Begrifflichkeiten, ohne genau zu unterscheiden oder tiefer zu gehen. Deswegen sage ich, dass man ab und zu dieses Psychoedukative schon ein bisschen braucht, um mit Frau zu diskutieren, was finden sie toxisch, was ist für sie narzisstisch. Und dann merkt man, okay, wie kennt sich die da Frau aus? Ist es nur, weil sie so geschnappt hat aus dem irgendwelchen Social Media oder wie erlebt sie das wirklich und so weiter. Also das würde ich schon ein bisschen unterscheiden und nicht so Modebegrifflichkeiten benutzen.
Dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage und da würde ich euch gerne reihum um eine Antwort bitten. Welche Botschaft möchtest du unseren Hörern mitgeben?
Also meine Botschaft an die Hörerinnen wäre, wenn sie das Gefühl haben, in irgendeiner Not zu sein, in einem Konflikt zu stecken, haben Sie Mut, sich an eine Frauenberatung zu wenden. Man wird Ihnen da zuhören, man wird Sie da ernst nehmen. Und man darf ja auch zu uns kommen, ohne seinen Namen zu nennen. Unsere Beratung kann anonym stattfinden. Wir haben Schweigepflicht. Haben Sie Mut, sich Hilfe zu holen?
Da würde ich auch anschließen und sagen, es ist mutig und stark, sich Hilfe zu suchen.
Ich würde auch mich da anschließen und sagen, ja, wenn man nicht weiterkommt, dann ist es sinnvoll und das ist keine Schwäche, sich an eine Beratungsstelle zu wenden. Im Gegenteil, das ist eine Stärke, weil du realisierst, okay, ich komme jetzt nicht weiter und wende mich an eine neutrale Person, die mich dadurch begleitet. Ja.
Das war die erste Folge unseres neuen Podcasts Reden wir drüber, dem Podcast der Frauenberatung in Wunsdorf. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schau doch auch gerne mal bei uns auf Instagram vorbei. Frauen für Frauen Wunsdorf heißt da unsere Seite und da freuen wir uns auch sehr, wenn du uns folgst. Dann verpasst du auch auf jeden Fall keine neue Podcast-Folge. Wir werden jetzt monatlich ein Thema aufgreifen und freuen uns auch sehr über eure Themenwünsche. Also meldet euch gerne bei uns und bis zur nächsten Folge.